Ja, vielen Dank für Ihre Geduld. Wir haben tatsächlich ein bisschen länger diskutiert, aber sehr einvernehmlich unsere Entscheidung getroffen. Ich will vielleicht ein bisschen erzählen, was uns überzeugt hat oder wie wir vorgegangen sind.
Zukunftsorte. Der Transformationspodcast von EUREF und Rheinischer Post.
Und damit noch einmal herzlich willkommen zur neuen Folge von Zukunftsorte. Mein Name ist Lilly Stegner und ich freue mich, dass ihr auch bei dieser finalen Episode der dritten Staffel dabei seid. Diese Folge ist etwas ganz Besonderes. Wir haben sie nämlich live aufgezeichnet. Zu Gast waren wir dafür auf dem EUREF Campus in Düsseldorf, von dem ihr schon so viel gehört habt. Dort wird es immer wohnlicher und betriebsamer. Ganz viele Partner von EUREF sind schon eingezogen oder sind kurz davor. Und es wird auch wärmer dort, auch wenn noch die ein oder andere Kleinigkeit zu tun ist. Deshalb hört ihr vielleicht auch an manchen Stellen noch ein paar Hintergrundgeräusche. Aber so ist das nun mal bei Live-Aufnahmen. In jedem Fall haben wir nicht nur unsere finale Folge dort aufgezeichnet, sondern wir hatten auch eine kleine, gemütliche Weihnachtsfeier mit wirklich tollen Gästen. Eingeladen waren nämlich nicht nur 4 Startups, die alle irgendwie was mit dem Thema Bauen und Gebäude zu tun haben, sondern auch ganz viele Menschen, die ihr schon aus dem Podcast kennt und die uns hier in der dritten Staffel an ihrer Expertise haben teilhaben lassen. Unser Thema, das war ja das Gebäude der Zukunft. Mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich habe richtig viel Neues gelernt. Zum Beispiel, dass man Brandschutztüren oft nicht wiederverwenden darf, obwohl sie technisch völlig in Ordnung sind. Oder dass man es einem Haus nicht unbedingt ansehen muss, dass es aus Holz gebaut ist. Ich wollte aber natürlich wissen, ob das anderen Leuten auch so ging. Deshalb habe ich mir bei der Gelegenheit mal 2 Leute geschnappt, die auch maßgeblich an diesem Podcast beteiligt sind, auch wenn ihr sie hier selten hört. Das sind Karin Teichmann, Sprecherin des Vorstandes bei EUREF und der Chefredakteur der Rheinischen Post, Moritz Döbler. Herr Döbler, was nehmen Sie denn mit aus einer dritten Staffel Zukunftsorte zum Gebäude der Zukunft?
Also ganz ehrlich gesagt, ich habe ja von Bauen relativ wenig Ahnung. Ich habe lange als Wirtschaftsredakteur gearbeitet, aber Bauen war nie so mein richtiges Thema. Und ich habe in dieser Staffel gemerkt, dass es sehr viel mehr spannend, als ich geahnt hätte. Gerade auch heute, was die Baustoffe angeht, fand ich sehr spannend. Und es ist, glaube ich, einfach sehr klar, wenn wir nachhaltiger sein wollen, dann muss es sich rechnen. Und wenn es sich rechnen soll, dann müssen noch viele Unternehmen gegründet werden, die das vorantreiben. Und das fand ich heute Abend gerade wieder einen sehr schönen Einblick auch in die Welt der Denker und Ideengeber. Aber es darf halt nicht nur bei Ideen bleiben, sondern man muss die Dinge auch umsetzen, an den Markt bringen. Und das ist letztlich das, was ein erfolgreiches Unternehmen ja auszeichnet.
Sehr schön. Zukunftsorte und das Gebäude der Zukunft. Sie haben vorhin schon gesagt, was Ihr Gebäude der Zukunft aus Zeitungssicht quasi ausmachen müsste. An was denken Sie denn da zuerst? Denken Sie an eine technische Vernetzung? Denken Sie an eine voll begrünte Fassade? Was schießt Ihnen zuerst in den Kopf?
Also ich glaube, was wir dringend lösen müssen, und da sind wir wirklich dabei und auch auf gutem Weg, ist, den Energieverbrauch zu drosseln. Da hilft uns am Ende die Digitalisierung. Die Auflagen der Zeitungen, auch der Rheinischen Post, sinken ja. Gleichzeitig gewinnen wir viele neue Leserinnen und Leser im digitalen Raum. Eine Frage, die da aber noch gar nicht erörtert ist, jedenfalls nicht hinreichend ist, dass auch das Internet, auch das Digitale ja enorm Strom verbraucht. Also ich glaube, die Energiebilanz der Medien ist etwas, was wir noch deutlich verbessern können.
Ganz viele spannende Fragen für die folgenden Staffeln. Frau Teichmann, was haben Sie denn so mitgenommen aus dieser Staffel? Was haben Sie vielleicht Neues gelernt, Neues kennengelernt oder ja, neue Probleme entdeckt, die es zu lösen gilt in Zukunft?
Tatsächlich ist ja bei uns auf dem EUREF Campus Bauen Tagesgeschäft. Das ist das, was wir machen. Damit verdienen wir unser Geld, dass wir Büroimmobilien entwickeln und vermieten. Und deswegen bewegt uns natürlich das Thema nachhaltiges Gebäude sehr. Wir errichten Campi, die CO2-neutral sind, schon heute, setzen da sehr auf Digitalisierung tatsächlich. Wir haben Gebäude, die hochdigitalisiert sind, mit vielen Datenpunkten ausgestattet, was übrigens ein bisschen mehr kostet als ein Gebäude, das das nicht hat. Also man muss investieren, aber das rechnet sich natürlich mit dem Energieverbrauch, der dadurch deutlich reduziert ist, auch für die Mieter dann am Ende. Das nachhaltige Bauen ist etwas, das wir ausprobieren. Wir errichten jetzt in Berlin beispielsweise unser erstes Holzhaus. Aber da kann man natürlich ganz viel lernen. Wir haben Studiengänge in Berlin bereits und zukünftig auch in Düsseldorf, wo wir an smarten, an digitalen Gebäuden lehren und forschen. Und von daher freuen wir uns, wenn wir den Weg gehen können und mehr lernen können und haben jetzt viel gelernt in dieser Staffel.
Absolut. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel gelernt. Ich hoffe, die Hörer zu Hause auch. Was also könnte dieser spannenden Staffel zum Abschluss die Krone aufsetzen? Natürlich, neue, zukunftsweisende Ideen. Und genau dafür hatten wir, wie schon gesagt, 4 Startups zu Gast, die genau das liefern. Was sie denn so machen, das sollen sie euch aber am besten selbst erzählen. Da war zum einen Aerolite zu Gast. Die haben sich dem Thema Wärmedämmung gewidmet und aus einem sogenannten Silizia-Aerogel-Granulat eine Dämmung zum Aufsprühen entwickelt. Das soll doppelt so gut dämmen wie Styropor und dazu noch vollständig recycelfähig sein.
Aerolite sollte den Preis gewinnen, weil wir die Gebäudeindustrie enkelfähig, nachhaltig und ressourcenschonend betreiben können.
Außerdem zu Gast hatten wir Naidu. Die kaufen Gebäude auf und renovieren sie dann mit Hilfe von Konfektionsmodulen. Danach wird vermietet, aber zu fairen Preisen.
Die Mission von Naidu ist es, grünen und bezahlbaren Wohnraum zu entwickeln und modulares Bauen erstmals standardisiert in den Bestand zu bringen. In Zeiten von Klimakrise und Wohnungsnot ist es dringend nötig.
Das dritte Startup im Bunde war Cube. Die haben ein Kommunikationstool entwickelt, das den Austausch auf Baustellen vereinfachen soll. Es kann nicht nur in verschiedenen digitalen Räumen kommuniziert werden, die Gespräche können auch in Echtzeit übersetzt werden, falls nicht alle dieselbe Sprache sprechen.
Also unsere App ist einzigartig und sollte heute gewinnen, weil sie tatsächlich mit dieser App jeden in den Projekten einladen können im Baubereich. Das ist wirklich völlig neu.
Und zu guter Letzt hatten wir Polycare zu Gast. Die beschäftigen sich mit etwas, worüber wir hier auch schon in einer Folge gesprochen haben. Mit Kreislaufwirtschaft beim Bau.
Hallo, ich bin Andreas Kunzmann, Geschäftsführer von Polycare. Wir entwickeln kreislauffähige, innovative Technologien für den Hofbau. Wir machen den Beton zementfrei und daraus fertigen wir ein Mauerwerkssystem, das voll kreislauffähig ist, rückbaufähig und wiederverwendbar.
Diese 4 Startups haben sich also dem Publikum, aber vor allem der Jury vorgestellt. Diese Jury war wirklich hochkarätig besetzt. Neben Karin Teichmann und Moritz Döbler, die ihr eben ja schon gehört habt, saßen da noch 4 weitere Leute drin. Das war zum Beispiel Steffen Kartenbender. Er ist Head of Force bei der E.ON Impuls. Die beraten Firmen, zum Beispiel bei Projekten, und stehen ihnen zur Seite. Außerdem dabei war Professor Dr. Edeltraud Vomberg. Sie ist die Präsidentin der Hochschule in Düsseldorf, die ja am Talent Campus von EUREF am Aufbau von neuen Studiengängen beteiligt sind. Ihr erinnert euch, auch darüber haben wir hier schon gesprochen. Teil der Jury war auch noch Dr. André Schimmel. Er ist Mitglied der Geschäftsleitung bei SPI Germany, Switzerland, Austria. Das ist eine der Firmen, die hier an den EUREF Campus in Düsseldorf zieht. Und für noch mehr Startup-Wissen war außerdem noch meine liebe Kollegin Jana Marquardt Teil der Jury. Sie ist Redakteurin im Ressort Wirtschaft bei der Rheinischen Post und Expertin für alles, was mit Startups zu tun hat. Nachdem die 4 Startups dann ihre Ideen gepitcht haben, zog sich die Jury zurück und kam wieder mit einem Sieger. Der durfte dann noch ein bisschen mehr über sein Startup erzählen. Aber hört selbst, wen die Jury ausgewählt hat.
So, ich sehe immer mehr Jurymitglieder, die wieder ihren Weg zurückfinden. Und wenn sie alle einen Platz gefunden haben, dann würde ich die Jury auch bitten, hier zu mir hoch auf die Bühne zu kommen. Denn nicht nur wollen wir alle wissen, wer hier heute gewonnen hat, sondern wir wollen natürlich auch noch ein bisschen mehr darüber erfahren, warum. Einen herzlichen Applaus schon mal für unsere Jury. Genau, suchen Sie sich gerne hier einen Platz zwischen Ihren Jurykollegen und Kolleginnen. Ja, ich weiß nicht, ob Sie die dritte Staffel, wahrscheinlich haben Sie sie nicht ganz so intensiv verfolgt wie ich. Ich musste sie ja auch machen. Aber wir hatten wirklich ganz viele spannende Themen zum Gebäude der Zukunft da drin. Es ging von Gebäudereinigung unter nachhaltigen Gesichtspunkten über Baumaterial, Holz und ganz, ganz viele spannende Themen. Also wenn Sie Interesse haben, da nochmal reinzuhören, gibt es zu hören bei der Rheinischen Post, aber auch bei allen gängigen Podcast-Anbietern, Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer Sie werden uns finden. Ich sehe, wir sind vollzählig und Herr Döbler als Sprecher der Jury hat hiermit die ehrenvolle Aufgabe, unseren Gewinner zu küren.
Ja, vielen Dank für Ihre Geduld. Wir haben tatsächlich ein bisschen länger diskutiert, aber sehr einvernehmlich unsere Entscheidung getroffen. Ich will vielleicht ein bisschen erzählen, was uns überzeugt hat oder wie wir vorgegangen sind. Wir hatten das Gefühl, dass die App Cube schon interessant ist, natürlich. Alles in der IT ist interessant, aber wir waren uns nicht so sicher, ob das disruptive Moment, was es ja dann braucht für die Bauwirtschaft, wirklich so durchschlagend sein wird. Wir wünschen natürlich dem Geschäftsführer und seinem Unternehmen alles Gute, aber da hatten wir so ein bisschen Zweifel. Aber vielleicht belehrt uns die Geschichte ja eines Besseren. Dann haben wir uns mit Naidu auseinandergesetzt und fanden das natürlich extrem bestechend, dass man mit Modulen Bestandsimmobilien neu aufmöbelt, hatten aber auch das Gefühl, das ist ein wahnsinnig umkämpfter Markt, da sind viele an ähnlichen Themen dran, auch das modulare Bauen ist ja insbesondere in den Niederlanden weit verbreitet, also da waren wir sehr mit viel Sympathie unterwegs, aber hatten das Gefühl, naja, das ist nicht so etwas ganz Neues, wenn ich das so einfach sagen darf. Und dann haben wir uns den Putz angeschaut, Aerolite. Und das ist natürlich wunderbar, sich zu überlegen, Mensch, wie wäre es, wenn dieses ganze Styropor nicht verwendet wird und stattdessen eben ein Putz aufgetragen wird, der eine tolle Dämmwirkung hat und das praktisch dieses Problem löst. Allein der Preis von 20-30% höher als die herkömmlichen Dämmstoffe schien uns bei den Mengen, die es braucht, schauen Sie sich um, jedenfalls noch nicht die Antwort. Und so sind wir schließlich gelandet bei Polycare. Und die Idee, dass man zwar mit etwas höheren Anfangskosten Baustoffe verbaut, die dann aber wiederverwenden kann, und zwar ohne, dass da Mörtel dran klebt, den man erst abschlagen muss, und dass die Produktion auch schon läuft, wenn wir es richtig verstanden haben, das fanden wir eine sehr interessante und zukunftsträchtige und auch regional bedeutsame Sache. Und deswegen haben wir uns für Polycare entschieden. Herzlichen Glückwunsch.
Vielen, vielen Dank, liebe Jury. Herzlichen Dank dafür. Dann würde ich den Gewinner gerne mal hier zu uns auf die Bühne bitten. Ich sehe ihn gerade noch gar nicht. Wo ist er denn, Andreas?
Sollte er nicht da sein, überdenken wir unsere Entscheidung.
Nein, da kommt er natürlich. Herzlichen Glückwunsch und nochmal einen großen Applaus. So, dann statte ich dich jetzt erstmal auch mit einem Mikro aus, denn wir wollen hier natürlich noch ein bisschen über das Start-up reden. Wir zeichnen hier ja einen Podcast auf. Wir wollen, dass unsere Hörer zu Hause sie ja auch alle gut verstehen können. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch und jetzt hast du nochmal die Chance, ein bisschen mehr darüber zu reden. 2 Minuten sind wahnsinnig kurz, sind viel zu kurz und ich würde gerne mal am Anfang anfangen. Wie kamt ihr auf die Idee? Wie ist das alles so weit gekommen?
Ja, also erstmal vielen Dank für die Bewertung. Freut mich sehr, stellvertretend auch für mein Team. Wir sind mittlerweile 25 Kollegen und Kämpfer für die Kreislaufwirtschaft. Ich hoffe, das sieht man an dem Produkt und an den vielen Details, an denen wir arbeiten. Wie sind wir dazu gekommen? Ja, also die Unternehmensgeschichte geht schon tatsächlich etwas länger. So eine Entwicklung braucht auch Zeit. Also das entwickelt man nicht in 18 Monaten, sondern das braucht mehrere Jahre. Vielleicht weiß auch der ein oder andere, wie lange es dauert, bis man so ein Material, so ein Bausystem und vielleicht auch ja, so eine Art neuen Baustein auch in Deutschland zertifiziert bekommt. Das ist echt harte Arbeit, muss ich leider sagen. Da können wir uns als Land noch ein bisschen weiterentwickeln. Genau, die ursprüngliche Idee kam tatsächlich aus dem Jahr 2010, nach der Katastrophe auf Haiti. Da ging es nämlich darum, wie kann man den Wiederaufbau so gestalten, dass man mit dem vorhandenen Material, also mit dem zerstörten Material, neue Baustoffe wieder regenerieren kann und diese Baustoffe in eine Form bringt, um den Menschen den Wiederaufbau zu ermöglichen. Also stecken zwei Sachen drin. Einmal das Wiederverwenden der Ressourcen, das ist was wir heute Kreislaufwirtschaft nennen. Und damals war der Fokus eher das einfache Bauen. Und beim einfachen Bauen lässt man viele Sachen einfach mal weg. Man versucht es wirklich so einfach wie möglich zu machen. Und das hat sehr viel gemein mit der Systematik von der funktionierenden Kreislaufwirtschaft. Also wir müssen eher darüber nachdenken, Dinge wegzulassen, Verbindungen lose zu haben, aber trotzdem fest. Das ist gar nicht so einfach. Und mit dem Weglassen Komplexität rauszunehmen und dadurch auch die Prozesse wieder zu vereinfachen. Und für uns hat das einfache Bauen mit dem kreislauffähigen Bauen daher viel gemein. Nur, dass wir natürlich jetzt uns nicht mit der Bewältigung von Katastrophen beschäftigen seit vielen Jahren, sondern eben auf den deutschen Markt, auf das Thema Kreislaufwirtschaft weil das jetzt eben auch das richtige Timing ist.
Du hattest, das können unsere Hörer jetzt, unsere Hörer des Podcasts nicht sehen, du hattest vorhin eines dieser Bauelemente dabei. Das sieht, ganz laienhaft beschrieben, aus wie ein halber Ytongstein, finde ich. Und das ist genau das, was du gerade beschrieben hast, diese Verbindung, die zwar einfach zu lösen sind, aber trotzdem stabil. Kann man sich das dann so vorstellen, dass diese Steine quasi ineinander gesteckt werden und daraus dann Gebäude gebaut werden?
Ja, genau. Die Steine werden letztendlich aufeinander gemauert, wie man es vom Mauerwerk kennt. Nur, dass sie dann der Stein-Stein-Verbinder ist sozusagen ein Doppelschwanz, eine Doppelschwanzverbindung oder Schwalbenschwanzverbindung, kennen viele auch aus dem Holzbau. Wir nutzen dazu auch zugelassene Verbindungstechnologien, die es bereits schon gibt. Also wir versuchen immer so viel wie möglich von dem zu verwenden, was schon da ist in der Bauwirtschaft. Und das Raster ist auch nicht von uns gewählt, sondern es ist kommt aus dem Baurichtmaß, 12,5 Zentimeter. Und das wird auch zum Beispiel im Innenausbau verwendet. Also jede Gipskartonplatte oder andere Trockenbauplatten sind in diesem Raster ausgerichtet. Das heißt, wenn ich meinen Innenausbau auf das Mauerwerk auftrage, habe ich keinen Verschnitt. Ja? Also ich bin immer in diesem Raster. Und das ist eigentlich ein ganz wichtiger Prozess in so einem bei so einem Design von so einem System, weil das Design ist eigentlich nur Mittel zum Zweck. Man muss sich immer anschauen, was ist eigentlich drumherum. Also wie bekomme ich eine Wand kreislauffähig und nicht nur das Mauerwerk. Und dann kann man auch über die anderen Gewerke nachdenken, aber das kommt dann noch.
Aber quasi alles Schritt für Schritt. Du hast ja auch drüber gesprochen, das Thema Kreislaufwirtschaft ist bei euch ein ganz, ganz großes und das ist irgendwie auch so ein bisschen die Idee, wo wir hinwollen. Wir hatten in dieser Folge schon mal in dieser Staffel eine ganze Episode so rum zu genau diesem Thema und ich sag mal so, da ist ja noch Luft nach oben gerade. Glaubst du denn, dass, ich schätze schon, dass du es glaubst, sonst würdest du es hier nicht vorstellen, aber wie genau kann denn euer Produkt oder euer Ansatz, euer Startup helfen, dass wir das in die Praxis kriegen, dass das viel, viel mehr passiert, als das heute schon passiert?
Ja, ein dickes Brett. Also woran ich persönlich sehr stark glaube, ist, dass wir in Geschäftsmodellen denken müssen und nicht einfach nur in technischen Lösungen. Also für mich ist das System und der Stein ist eigentlich nur der technische Enabler, um in andere Geschäftsmodelle reinzukommen. Wir müssen uns schon auch überlegen, wie wollen wir wirtschaften und wie funktionieren die Modelle. Wenn ich heute ein Gebäude finanziere, ja, und wenn ich das dann, also auch in der Struktur, wie das gemacht wird und wie das dann auch weiter verkauft wird, weiter vermietet, also diese ganze Asset-Betrachtung und die Finanzierung, wie sie heute eben stattfindet, die definiert per se eigentlich schon, dass dieses Haus nie zurückgebaut wird. Selbst wenn man es könnte. Ja? Und da fängt es eigentlich schon an. Und da arbeiten wir sehr stark mit Partnern dran, dass wir vom Geschäftsmodell, wie Immobilienentwicklung eigentlich stattfinden kann und wie Gebäude finanziert werden. Ich hatte es vorhin auch schon angedeutet. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man in Zukunft die Bauteile finanziert und nicht das Gebäude, also nur die glückliche Fügung der Bauteile ergibt dann ein Gebäude. Aber wenn ich die Bauteile finanziere, habe ich eine ganz andere Asset-Betrachtung und kommt zu einem ganz anderen Modell. Und diejenigen, die diese Bauteile fertigen, haben eine ganz andere Rolle auch in der ganzen Kette. Und dann fängt an, auf einmal Material zu zirkulieren, Bauteile zu zirkulieren. Ja? Und da müssen wir eigentlich hin. Da wollen wir ein inspirierendes Beispiel für geben, sodass es möglichst viele Nachahmer gibt, weil am Ende muss die Kreislaufwirtschaft das bessere Geschäftsmodell sein als die Linearwirtschaft. Ansonsten wird sich nichts bewegen. Das ist mir völlig klar.
Ich sehe eifriges Nicken aus der Jury, vor allem von Herrn Schimmel. Ist es das, was auch Sie überzeugt hat von der Idee hier hinten im Juryraum, bei dem wir alle nicht teilnehmen konnten?
In der Tat. Einfach in Produkten zu denken, ist immer zu kurz gedacht, sondern in Geschäftsmodellen. Und wenn wir alle wissen im Bauen, wie viel Kosten für eine Errichtung anfallen und dann für den Betrieb in dem gesamten Lebenszyklus, dann ist das genau der Schlüssel. Und über den gilt es nachzudenken. Und vor dem Hintergrund Circular Economy, Kreislaufwirtschaft, ist ein großer Schlüssel, nicht nur um Emissionen zu reduzieren, sondern Ende des Tages das Gebäude der Zukunft zu gestalten, ist das ein Ansatz und von daher kann ich da nur zustimmen, viel Erfolg wünschen. Und wenn es andere Ansatzpunkte gibt außerhalb, denn SPI ist ein Technikdienstleister, wir bauen nicht, aber wir betreiben und wir gestalten und haben viele Themen in so einer Lebenszyklusbetrachtung. Also von daher, die Tür ist geöffnet für mögliche Kooperationen in der Zukunft. Schauen wir mal, was rauskommt. Erstmal viel Erfolg dafür.
Dankeschön.
Das ist doch mal ein Angebot. Das heißt, es ist auch wahrscheinlich etwas, was nicht jetzt so bleibt, wie es ist, sondern was sich vielleicht auch weiterentwickeln kann, genau mit solchen Partnern, mit neuen Ideen, mit neuen Möglichkeiten, die man hat. Die Possibilities sind endless, wie man so schön sagt. Frau Teichmann, Sie sind ja quasi hier zu Hause. EUREF hat diesen wunderschönen neuen Campus fast fertig gebaut. Ist das denn auch was, was Sie hier interessieren könnte für dieses Projekt, für weitere Projekte? Ich meine, ich glaube, die Geschichte von EUREF ist noch lange nicht zu Ende.
Also hier vermutlich nicht mehr, denn hier, wie gesagt, ist ja fertig. Grundsätzlich suchen wir natürlich immer nach nachhaltigen Lösungen, um die Gebäude besser zu machen. Da arbeiten wir viel mit Gebäudetechnik, mit intelligenten Energiekonzepten, mit einer CO2-neutralen Energieversorgung und funktionieren damit auch als Showcase für genau solche Best-Practice-Beispiele. Das heißt, die Unternehmen, die hier ansässig sind, wie SPIE beispielsweise, sind hier nicht Mieter, sondern zeigen, wie man Energiewende umsetzen kann. Und deswegen versuchen wir natürlich auch, perspektivisch bessere Häuser zu bauen. Wir bauen jetzt in Berlin unser erstes, ganz kleines, aber unser erstes Holzhaus und sind da durchaus bereit, Dinge auszuprobieren. Also auf jeden Fall. Und wünschen jedem, der diesen Weg mit uns geht, viel Erfolg.
Das ist ja auch ein bisschen die Idee von einem Campus. Sonst könnte man ja auch einfach einzelne Gebäude hinstellen und die Leute sind alle schön brav bei sich im Büro. Aber hier finden sie ja alle zusammen. Und hier finden ja dann demnächst auch noch Studierende mit genau diesen Unternehmen zusammen am Talent Campus. Ist das auch ein bisschen die Idee dahinter, hier alle mal zusammenzubringen, um solche innovativen Ideen den Aufschwung zu geben?
Also ein Campus, qua Definition, muss ja ein Ort sein, an dem Lehre stattfindet. Ich weiß, dass jetzt viele, jedes random Immobilienprojekt eigentlich Campus heißt, aber grundsätzlich geht es auf einem Campus darum, dass Lehre und Forschung dort stattfinden und deswegen auch hier und natürlich rund um die Themen eines EUREF Campus. Dazu gehört die Energiewende, die Mobilitätswende, aber auch immer das intelligente Gebäude. Das heißt, wir werden auch einen Studiengang zum Thema Smart Building haben. Da bilden wir aus mit Masterabschlüssen und suchen da natürlich auch immer Partner und Inputgeber. Also spätestens da sollten wir uns dann auch nochmal unterhalten.
Frau Vormberg, da würde ich direkt Sie mit ins Gespräch reinholen. Sie von der Hochschule Düsseldorf sind ja auch maßgeblich daran beteiligt, was hier für Studiengänge entstehen werden. Ist das denn auch, also es ist ja ein Reallabor im wahrsten Sinne des Wortes, ist es das, was dieses Startup leistet, ganz viele andere Startups leisten, auch die anderen, die heute hier sind, dass man solche Ideen eben in die Praxis bringt, von der Idee, von der Hochschule, von den Köpfen der Studierenden und der Dozierenden hier dann in die Praxis?
Für uns als Hochschule für angewandte Wissenschaften ist das hier ein absolut wunderbarer Ort, weil genau das ja hier realisiert wird, was wir an der Hochschule auch schon lange tun, nämlich die direkte Kooperation zwischen Forschung, Transfer, Lehre und Ausbildung von jungen Menschen. Und ich fand ihr Projekt, ihr Start-up auch insofern spannend, als wir genau an dem Thema auch ganz intensiv in unseren Fachbereichen arbeiten, nämlich genau Gebäude ökologisch auszurichten und eben auch wiederverwendbar zu machen. Sie haben ja einen Podcast auch schon mit unserem Kollegen Eike Musall gemacht, der genau dieses Jahr auch fachlich versucht, nach vorne zu bringen. Und wir würden sowas super gerne auch auf unserem Campus noch realisieren. Dafür fehlen uns aber leider derzeit die öffentlichen Mittel. Aber die Zusammenarbeit hier mit dem Campus und auch mit den anderen Universitäten, die ja bei dem EUREF Campus Projekt dabei sind, ist sehr inspirierend und ich glaube wirklich für viele Studierende, die hier hoffentlich bald einziehen können, auch eine super Chance, sich diese Themen zu erschließen und mit den Unternehmen hier voranzubringen.
Auf das Gespräch mit Herrn Musall wäre ich auch gerade gekommen. Es ist nämlich ein sehr, sehr spannendes Thema gewesen, über das ich mit ihm gesprochen habe. Und er hat auch erzählt, dass es natürlich schön ist, mit Studierenden sich im Hörsaal auszutauschen, in Seminaren darüber zu sprechen, was man alles machen kann. Aber dass es am allermeisten Spaß macht und auch am allermeisten bringt, wenn man es wirklich in die Praxis umsetzen kann. Andreas, kannst du dir dann vorstellen, dass ihr vielleicht da auch so ein bisschen an die Unis, an die Hochschulen geht und versucht, mit den Studierenden gemeinsam eure Idee noch weiterzuentwickeln?
Also wir machen das sehr intensiv. Wir arbeiten, ich glaube, mittlerweile mit 7 Universitäten, 6 davon in Deutschland, dann noch eine in Belgien. Wir sind sehr, das liest man halt nirgendwo, aber das ist auch in vielen KMUs so, dass man sich bei vielen Forschungsprojekten beteiligt und das gerade auch in der forschungsintensiven Zeit, wo man gar keine Umsätze macht, auch enorm wichtig ist, dass es diese Forschungsumgebung gibt. Sonst hätten wir nicht den Nährboden, muss man dazu sagen. Bei der Kapitalisierung von dann den teuren Phasen ist es dann ein bisschen schwierig in Deutschland, aber in der Forschung und Entwicklung, glaube ich, stehen wir ganz gut da in dem Land. Des Weiteren haben wir zweimal im Jahr so eine Art Workshop bei uns, wo wir Studierende zu uns einladen. Das ist meistens die Bauhaus-Uni und dann noch eine weitere Uni, dass wir so eine Art so praktischen Workshop bei uns machen und wir halten Vorlesungen an der Uni Wuppertal, Wuppertal-Institut und an der RWTH Aachen, eher im Baustoffbereich. Ja, also das ist schon ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin 37 und ich glaube, der Älteste bei uns im Team. Und, wow. Also ja, doch. Also und viele Sachen, die wir machen, die kann man nicht studieren oder noch nicht studieren. Und das ist schon auch ein wichtiges Element in unserer Unternehmensphilosophie, das schnell weiterzutragen und zu öffnen. Wir überlegen auch, unsere komplette Entwicklung Open Source zu machen, wenn es dann soweit ist. Wir mit allem happy sind.
Sehr gut, ja. Das sind ja auch die Architekten und die Gebäudefachmenschen von morgen, die da heute an den Hochschulen sind. Herr Gartmänner, was hat Sie denn so persönlich davon überzeugt, dass genau dieses Start-up hier gewinnen sollte? Ich meine, das Wort Impuls steckt bei Ihnen ja quasi schon im Unternehmenstitel.
Ja,
von daher müssten ja Start-ups quasi Ihr Fachgebiet sein.
Also tatsächlich, wir haben unsere Bausteine, wir sind von der E.ON Impulse. Die E.ON Impulse beschäftigt viele junge Menschen, etwa 200, die mit der E.ON die Energiewende voranbringen. Junge Menschen, Durchschnittsalter 31. Und da sehe ich so ein bisschen die Parallele. Also viele junge Menschen, die die Energiewende voranbringen wollen. Das, was mich letztlich auch hat einlenken lassen. Ich war nicht der spontane Freund, ich komme jetzt auch nicht aus der Baubranche, aber das Thema Modularisierung und Standardisierung ist tatsächlich beim Ausbau der Netze unser großes Stichwort in der E.ON. Denn wir sind der Playmaker der Energiewende, so verstehen wir uns, und wir müssen das Ganze regenerative anschließen und voranbringen. Das geht nur mit Standards und Modularisierung, und natürlich ist das Thema Kreislaufwirtschaft für uns auch ein großes. Von daher, das passt gut, und ich habe dann gesagt, jawohl, das ist der Gewinner.
Haben Sie sich überzeugen lassen quasi?
Ja, natürlich.
Sehr gut. Ist das denn auch was diese ganze Start-up-Mentalität, von der man ja immer spricht, ist ja ein bisschen auch das, was Sie quasi mit Ihren ganzen Kolleginnen und Kollegen, mit Ihren sehr jungen Kolleginnen und Kollegen, quasi den ganzen Tag machen, in Unternehmen oder in Projekten zu arbeiten und Dinge nach vorne bringen mit zum Teil auch unkonventionellen Herangehensweisen und Ideen? Ist das vielleicht auch ein bisschen was alle von der Start-up-Szene lernen können?
Also wir verstehen uns tatsächlich als Arbeitsmodell der Zukunft. So wie hier die Bausteine immer wieder neu zusammengesetzt werden können, so staffen wir die Projekte in dem großen Konzern. Ja, da ist der Lebenszyklus eines Projektes jetzt nicht 60 Jahre wie bei einem Gebäude, sondern vielleicht 2 bis 3 Jahre. Und wir bauen die Teams immer wieder neu zusammen, und wir glauben, das ist die modulare Kreislaufwirtschaft, zumindest in der Welt der Arbeit. Und deswegen glauben wir, das Arbeitsmodell der Zukunft gehört auch an einen Zukunftsort wie den EUREF Campus. Und deswegen ist unser Beitrag jetzt hier konkret, dass wir bei dem Lehrangebot mitmachen. Gerade heute hatten wir ein Treffen mit den Unis, die hier das Curriculum zusammenstellen. Und das lief auch super, Frau Teichmann.
Sehr schön. Gerne Applaus. Ich finde es übrigens toll, wie hier die Jurymitglieder mir quasi immer meine Überleitungen schreiben, die ich versuche, mir während sie sprechen, in meinem Kopf zusammenzudengeln. Denn genau das ist auch das, worüber wir in der aktuellen Folge gesprochen haben von Zukunftsorte. Das Büro der Zukunft, natürlich auch die Arbeit der Zukunft. Also ich sehe schon, mit diesen Gästen hier habe ich quasi die ganze Staffel nochmal auf eine Bühne gekriegt. Jana, dich würde ich gerne noch fragen, als Start-up-Expertin der Rheinischen Post, was hat dich denn überzeugt? Was macht Polycare anders als andere?
Also ich glaube, die meisten Sachen wurden tatsächlich schon gesagt, aber ich suche halt immer für meine Leserinnen und Leser natürlich innovative Ideen aus NRW. Und da ist es natürlich super, nochmal irgendwie was Neues aus der Baubranche irgendwie zu hören. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir auch nochmal über euch schreiben tatsächlich. Also das, genau, ist immer teilweise nicht so einfach, weil wir halt unseren NRW-Fokus haben und natürlich kommen viele gute Ideen aus NRW, aber vor allem in der Baubranche muss man dann manchmal ein bisschen suchen. Genau, ja.
Viele gute Ideen aus NRW, aber nicht alle guten Ideen kommen nur aus NRW, müssen wir zugeben.
So ist es.
Genau, du hast gesagt, du beschäftigst dich ja nicht nur mit Baubranchen-Startups, sondern mit ganz, ganz vielen Startups und das Thema Baubranche ist ja bei euch im Ressort aber trotzdem ein wichtiges. Ich habe ja auch mit deinem Kollegen Georg Winters eine Folge aufgenommen, da ging es um das Thema nachhaltig mieten. Deiner Einschätzung nach, glaubst du denn, dieses ganze Thema Nachhaltigkeit, über das wir hier immer sprechen bei Zukunftsorte, ist ein bisschen mehr da, ist ein bisschen mehr angekommen in der Praxis, als es vielleicht noch vor ein paar Jahren der Fall war?
Muss es theoretisch, weil das Ziel ist ja immer noch bis 2045 den Gebäudebestand klimaneutral zu machen, aber das klappt, ist halt die Frage. Ja, würde ich schon sagen, aber da spielen Startups eben auch eine riesige Rolle, da Ideen schneller voranzubringen, weil die eben nicht so bürokratisch sind, weil die Prozesse nicht so lange dauern und deswegen ist es da wichtig, auch immer nochmal den Blick irgendwie zu weiten und nicht sich nur auf die etablierten Unternehmen zu fokussieren, sondern da auch nochmal irgendwie ein bisschen genauer hinzuschauen. Und genau, mein Kollege Georg Winters ist da der Experte in der Baubranche, aber genau, deswegen ist es gut, dass wir da unterschiedliche Themengebiete haben, auf die wir uns irgendwie fokussieren. Und ja, also man muss sich halt nur mal anschauen, zum Beispiel die Hochwasserkatastrophe 2021, wo dann irgendwie das Thema war, wie versichern wir jetzt unsere Gebäude, damit diese Schäden, die ja durch die Klimakrise eigentlich ausgelöst wurden, versichert werden können. Und wenn man das im Vorhinein vielleicht auch schon verhindern kann, indem man besser baut, ja, ist das natürlich wichtig.
Das wäre was. Ich sehe schon wieder Herrn Schimmel nicken, wenn es darum geht, wie nachhaltig die Baubranche geworden ist. Sehen Sie das ähnlich, dass wir schon einiges geschafft haben, aber vielleicht noch nicht ganz da sind?
Jetzt glaube ich mir nicht, für die Baubranche zu sprechen. Da können wir lieber den Matthias Jakob fragen von Implenia, sondern eher als technischer Dienstleister. Kann das nur an Zahlen vielleicht ein Stück weit mal illustrieren. Das ist ein börsennotiertes Unternehmen und im Rahmen von Finanzierungen ist mittlerweile das Thema ESG, also Nachhaltigkeit, ein ganz klares Element. Und wir haben uns unter anderem darauf verpflichtet, bis 2025 als Unternehmen im Bereich Scope 1 und 2, das ist überwiegend das Thema Fuhrpark, als Dienstleister eine Reduzierung von 25% CO2 hinzubekommen. Wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg. Über 20% unserer Flotte wird elektrisch sein. Wir haben bei dem Thema Scope 3 ein Ziel, dass mehr als 2/3 des Fußabdrucks unserer Lieferanten hinterlegt sein muss mit Nachhaltigkeitszielen. Das überprüfen wir. Das ist nur der erste Schritt. Und von daher hat das Thema Nachhaltigkeit ein ganz klares, prägendes Element in der Unternehmensstrategie, in der Unternehmensentwicklung. Und letzter Satz dazu. Wir sind in Deutschland, also Germany, Switzerland und Austria, wie wir jetzt heißen, 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und allein in diesem Jahr ist es uns gelungen, 500 neue, junge Menschen für Speed zu begeistern. Und wenn du mit denen in Dialog trittst, kommt sehr oft, die wollen ein Purpose, die wollen das Thema Sustainability, die wollen das Thema Nachhaltigkeit sehen. Und von daher lohnt sich dieses Thema ganz klar zu platzieren und nicht nur auf Plakaten zu zeigen, sondern im Unternehmenszweck tagtäglich zu leben, zu gestalten, voranzubringen. Und der nächste große Schritt wird das Thema Kreislaufwirtschaft sein, dass wir da gar nicht mehr drüber reden, dass das was Besonderes ist, sondern Teil unserer Wertschöpfungskette.
Da sehe ich Frau Teichmann nicken.
Wir EUREF sind ja jetzt nur Germany, aber da zeigt die Erfahrung noch, dass die Objekte, die wir bauen, diese nachhaltigen Gebäude, sehr, sehr nachgefragt sind. Der Markt für Gewerbeimmobilien ist zurzeit kein einfacher, das ist kein Geheimnis. Mindestens in Berlin führen wir trotzdem weiterhin Wartelisten für unsere Flächen einfach, weil Unternehmen wie SPIE, aber viele andere auch, genau diese Themen im Blick haben und es sich gar nicht mehr leisten können, in vielerlei Hinsicht in nicht nachhaltige Objekte zu gehen. Und das wird übrigens leisten im finanziellen Sinne natürlich mit CO2-Besteuerung noch viel stärker ein Thema werden ab 2027. Von daher wird es für jeden interessant sein, solche Wege einzuschlagen, die dann am Ende dann doch auch wirtschaftlich sein werden.
Das ist Ziel des Spiels. Sehr schön. Herr Döbler, eine Frage noch an Sie als Sprecher der Jury. Sie sind ja jetzt auch nicht in der Baubranche, Sie sind in der Zeitungsbranche, Sie sind der Chefredakteur der Rheinischen Post. Das heißt, Sie beschäftigen sich nicht den ganzen Tag mit Gebäuden der Zukunft. Aber wie würden Sie sich das denn vorstellen? Ich meine, die Rheinische Post hat einige Gebäude, wir sind verteilt auf ganz, ganz viele Lokalredaktionen. Diese Lokalredaktionen sitzen in sehr, sehr unterschiedlichen Gebäuden, weil sie auch sehr, sehr unterschiedlich groß sind. Was ist denn das Gebäude der Zukunft für Sie?
Naja, ich glaube, wir erleben gerade einen ziemlichen Umbruch bei uns. Das sehen Sie auch selber. Und das haben viele andere Unternehmen auch, nämlich, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen häufig gar nicht mehr rund an den Arbeitstagen komplett da sind. Also was wir auf jeden Fall in Zukunft nicht mehr so stark brauchen wie heute, sind Flächen. Wir brauchen weniger Fläche, wir brauchen mehr Teamarbeit. Und natürlich müssen wir stark, und das tun wir ja auch, an den Vorgaben für Nachhaltigkeit arbeiten. Das ist bei uns zum einen die Papierproduktion, ja, zum anderen aber auch die Energieerzeugung bei uns auf unserem Campus, das wir übrigens auch so nennen, wo wir jetzt ganz viele Solarzellen und alles Mögliche auf die Druckereidächer gebracht haben. Ist aber bei uns ein längerer Prozess, aber wir sind da dran. Ich glaube, um noch einen Gedanken aufzugreifen, der schon ein paar Mal hier war, ich glaube, das mit der Nachhaltigkeit geht eben nur dann, wenn es sich rechnet. Das ist der Kern. Natürlich wollen viele Menschen nachhaltig unterwegs sein und sind auch bereit, dafür ein bisschen mehr zu zahlen. Aber am Ende ist es ein ganz klarer Business Case. Und deswegen war, glaube ich, auch die Diskussion bei uns in der Jury so eindeutig, weil es darum geht, mit Nachhaltigkeit Geld zu verdienen.
Sehr gut. Damit werden wir wieder zurück bei Polycare. Einen großen Applaus würde ich gerne für unsere Jury noch einmal einfordern, die nicht nur eine tolle Wahl getroffen hat, sondern sich auch noch hier diesen vielen verschiedenen Fragen gestellt hat. Und zum Abschluss, bevor ich hier in den entspannten Teil des Abends überleiten will, Andreas, bei dir nochmal. Was sind die nächsten Schritte bei euch? Auf was können wir uns freuen? Was steht 2025 an?
Hui, wir freuen uns aktuell ganz, ganz sehr über die Produktionsbatches in Essen. Wir sind intensiv dabei, die Produktion so auszufeilen, dass wir im nächsten Jahr dann auch live gehen können. Man kann sich das so vorstellen, also so ein bestehendes Werk, Betonwerk, ich weiß nicht, wer so eine Einrichtung kennt, aber das sind riesengroße Grundstücke, das sind richtige Brecher, die Steinfertiger sind richtig laut und wir müssen vorne an der Kette, also beim Mischer, was verändern, weil wir eben auch mit einem anderen Beton arbeiten. Und dann die ganze Kette durch die Produktionseinheit auf die Bretter, in die Lager, Post-Processing und so weiter. Das Werk, ich sage einfach mal, umrüsten, ja, oder upgraden. Und das machen wir seit Juli. Das macht sehr viel Spaß, aber es ist natürlich auch das erste Mal, dass wir das machen. Und ich bin jetzt mit sehr schönen Bildern aus den letzten Wochen, gehe ich jetzt in den Weihnachtsurlaub und freue mich dann auf die nächsten Schritte nächstes Jahr und die Steine, die dann produziert werden. Ich schätze ab, Ende Q1, Q2 sind dann diejenigen, die auch auf die Baustelle gehen. Vorher müssen wir noch Konformität prüfen. Also wir müssen nachweisen, dass aus dem Werk dieselbe Qualität kommt wie bei uns aus den Piloten an unserem Standort. Also das ist immer dann noch ein bisschen Regulatorik zu tun. Aber auf die Baustellen freue ich mich sehr und auf das erste große Gebäude, ja.
Arbeit ist immer, aber es geht auf jeden Fall weiter. Herzlichen Dank, einen großen Applaus für unseren Gewinner noch einmal. So, und ich würde sagen, vielen, vielen Dank Ihnen allen hier, dass Sie zugehört haben, dass Sie natürlich auch Zukunftsorte folgen bei der Podcast-App Ihres Vertrauens. Und den Hörern zu Hause danke ich auch, dass Sie eine ganze Staffel lang über das Gebäude der Zukunft gesprochen haben, was manchmal vielleicht auf den ersten Blick etwas trocken ist, aber ich finde, in jeder einzelnen Episode haben wir spannende neue Sachen gelernt. Ich habe zumindest spannende neue Sachen gelernt und hatte ganz, ganz tolle Gäste, bei denen ich mich hier an dieser Stelle auch nochmal bedanken möchte. Und ja, jetzt bleibt mir eigentlich für die hier im Saal nichts mehr zu sagen als ran an die Getränke und an die Zuhörer zu Hause. schöne Weihnachten, einen guten Rutsch und bis zur nächsten Staffel. Herzlichen Dank.
Ja, ihr habt es gehört. Es war wirklich ein spannender Abend und ein schöner Abschluss für die dritte Staffel von Zukunftsorte. Die neue Staffel kommt dann im Frühjahr. Ich würde mich freuen, wenn ihr da auch wieder dabei seid. Bis dahin kann ich euch nur noch schöne Feiertage wünschen und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Mein Name ist Lilly Stegner. Ciao!
So ganz genau wissen wir natürlich auch nicht, was die Zukunft bringt. Aber wir hoffen, es ist eine gute Bewertung für diesen Podcast von euch dabei. Egal ob bei Apple Podcast oder Spotify. Danke.